Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
Hallo Benjamin.
Und hallo Markus.
Servus Fabian, servus Benjamin.
Heute sprechen wir darüber. Gast sein darf. Gerne. Heute sprechen wir darüber, wie man einen Wiki aufbaut, wie man es richtig strategisch angeht. Und dafür haben wir uns einen absoluten SEO-Profi eingeladen, nämlich den Markus Zandler, Gründer und Geschäftsführer von Ride. Danke, Markus, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne. Also ich bin nicht mehr Geschäftsführer, das macht der Andi bei uns. Also ich bin genau Chief Evangelist und beziehungsweise helfe unseren Kunden. Also wirklich 90% meiner Arbeitszeit ist aktiv unseren Kunden helfen. Also ich hatte heute auch schon mit 3 unserer Kunden Kontakt. Also sind immer so diverse Problemstellungen, Fragestellungen. Genau, wir helfen, wo wir helfen können. Und I love my job, ja, geil.
Genau, und weil du das so mit Leidenschaft fühlst, darum bist du jetzt auch hier im Podcast, weil wir mit dir auch über ein SEO-Projekt sprechen wollen, was ihr vor vielen, vielen Jahren schon angegangen habt. Mhm. Nämlich habt ihr euch auf eurer Domain ein Wiki gebaut, damals glaube ich noch onpage.org, und mittlerweile, ich habe gesehen, 1500 Seiten stark. Und ja, die erste Frage wäre, erste Seite damals vor vielen, vielen Jahren, warum habt ihr euch entschlossen, überhaupt damit anzufangen?
Mhm. Ja klar, ich meine, das ist ganz easy, weil damals, als wir gestartet sind mit onpage.org, haben wir natürlich auch überlegt, wie können wir Traffic generieren. Wir waren natürlich auch ein Startup, bootstrapped, ne? Also jetzt kein großes Marketing-Budget oder dergleichen. Ne? Wie kriege ich da Leute drauf? Und natürlich, klar, so innerhalb der Szene, da spricht sich sowas rum, aber na, da kriegst du ja nicht diesen Steady Flow von Usern, denen du da quasi deine Marke sozusagen vor die Augen halten kannst. Und dann haben wir natürlich schon gesucht, wie können wir halt Reichweite aufbauen. Und wir haben damals schon so gesehen, dass es einfach kein Wiki im Bereich Online-Marketing SEO-Begriffe gab. Also wirklich auch gerade SEO-Begriffe, auch wirklich noch sehr, sehr dünn besiedelt. Auch in Amerika, muss man sagen, damals war Moz. Ne, hätte man vielleicht dann noch aufzählen können, aber sonst, wie gesagt, da war noch sehr viel Platz in der Top 10 und in Deutschland sowieso gab es fast gar nichts. Und dann haben wir das schon so als Chance gesehen, also durch das Erklären von SEO-Begriffen, affinen Online-Marketing-Begriffen, eben Leute, die so im Entferntesten sich vielleicht dann auch für unsere Software interessieren könnten, ne, dass wir die auf jeden Fall mal auf unsere Seite bekommen und natürlich auch hier unseren Brand präsentieren und vor allem ihre Frage, wie auch immer geartete Frage, halt auch bestmöglich beantworten, ne, dass sie auch eine gute, eine positive Experience mit unserem Brand halt haben. Und genau, das war die einfache Entscheidung damals.
Jetzt sind es heute, ich glaube, über 1500 Seiten. Ja, das ist schon ganz schön. Das sind jetzt auch nicht 50 oder 100, ja, oder 200, sondern es ist ja schon ein ordentliches, richtiges Content-Universum.
Ja, wenn dann gescheit.
Also. Mit wie vielen Artikeln seid ihr denn online gegangen? Habt ihr einfach gesagt, ja, wir hauen jetzt das erste los raus und dann geht's weiter? Oder wie setzt man so ein Projekt auf? Oder wie habt ihr es aufgesetzt?
Also lustigerweise muss ich jetzt ganz kurz ins Webarchive zurückgehen. Ich habe gemeint, oh stimmt, da muss ich mal ganz kurz gucken. Bin mal auf onpage.org, Wiki gegangen, habe mal geguckt, was war es dann im ersten Rutsch. Und im ersten Rutsch waren es 24 Artikel, die da online gegangen sind. Genau. Und im November waren es dann bereits, also das war so, ich glaube, Juni, Juli. Und im November waren es dann bereits 120. Also wir hatten da schon sehr ambitionierte Ziele. Aber das Wichtige war bei uns halt immer, nicht jetzt einfach nur Masse rausrotzen. Ich meine, wir reden ja von 2013, also das ist ja schon alles so Post-Panda. Also sprich, uns ging es vor allem darum, halt wirklich sehr, sehr guten Content halt zu schaffen. Also wirklich, also ich glaube, das ist ja generell auch sozusagen heutzutage beim SEO das Allerwichtigste, der eigene Anspruch, wirklich das allerbeste Ergebnis sein zu wollen. Ne? Früher, also ich meine, ich komme ja auch, was weiß ich, so SEO vor 20 Jahren, dann, du willst irgendwas ranken, hast halt dafür gerankt, dir war es egal, was die Leute gesucht haben, du hast einfach alle Leute da auf die Seite geballert und dann springen viele ab, aber hoffentlich, wie gesagt, am Ende kauft jemand was oder was auch immer, was er halt machen muss.
Ne? Irgendwer bleibt noch hängen, ne? Genau.
Genau, aber der Funnel ist jetzt ja komplett andersrum und genau das war auch unser Ansatz. Also wo gibt es auch wirklich Begriffe, die im Moment einfach noch nicht hinreichend gut erklärt werden? Ne? Also wo haben wir auch wirklich die Chance, hier wirklich eine bestmögliche Antwort eben auch zu geben? Und das war da unser Approach. Also auch wirklich Klasse statt Masse, aber nichtsdestotrotz relativ schnell das trotzdem halt aufzublasen. Ja.
Jetzt haben wir ganz oft gesagt Begriffe und Keywords, mal ganz konkret. Also ich habe ja gerade bei Sistrix mal reingeschaut, für was ihr rankt, Conversion Rate Platz 1. URL auf 5, also wirklich für den Begriff URL, das sind ja auch echt massive Suchvolumina dahinter.
Ja, aber bitte nicht die Suchvolumina von Sistrix halten, weil das ist
leider... Ja, ich weiß, ich habe Ich habe
also zum Glück, also weil es geil ist.
Dein Livestream letzte Woche gesehen,
wo wir da Traffic generieren. In Wirklichkeit ist es komplett anders.
Ja. Genau, aber man muss da, aber da ich meine, ja einfach für so für eine gewisse Einschätzung, damit auch die Hörer wissen, welche Begriffe reden wir denn. Ja, es sind also Online-Marketing-Begriffe, Conversion Rate, es sind aber auch solche technischen Begriffe wie HTTPS zum Beispiel oder eben auch Brands wie Yandex oder Gmail, ne? Also dass da auch, dass ihr halt auch auf solche eher so im Tech-Bereich angesiedelten Brands auch einfach Content erstellt habt.
Der genau, also das haben wir vor allem gemacht, um den Sichtbarkeitsindex natürlich jetzt gerade von Sistrix oder anderen Tools entsprechend ein bisschen zu manipulieren, weil viele Leute gucken natürlich auf den Sichtbarkeitsindex. Ne? Die gucken, oh, guck mal, was der Tandler drauf hat, ne? Dann werfe ich mal in Sistrix rein. Und wenn du mal eine pure B2B-Plattform halt hast, ne, dann hat die dann, was weiß ich, irgendwie 0,5 Sichtbarkeitsindex, ist aber super super erfolgreich. Ne? Aber wie gesagt, die anderen, gibt so viele Leute da draußen, die da sehr so mit Scheuklappen unterwegs sind und die falschen KPIs angucken. Ne? Und dann haben wir natürlich gedacht, hey, ich meine, so Navigational Queries, das wird ja sozusagen mit dem Sichtbarkeitsindex ganz gut honoriert, ja, wenn man da in der Top 10 rankt. Ne? Also von dem her kann man damit sehr schön den Sichtbarkeitsindex nach oben ziehen für die Leute, die dann von draußen da schauen, ja, genau.
Auch wenn da wenig Klicks drüber kommen, ne? Ja.
Also wir optimieren mittlerweile auch schon ein bisschen die Richtung, aber das ist ja zum Beispiel auch, wir hatten es vorhin mit der Traffic-Schätzung, ne? Ich glaube, Sistrix sagt, für den Begriff Yandex machen wir irgendwie 30.000 Klicks im Monat, ja, Spoiler Alert.
300.000.
Ja, also es ist deutlich weniger. Genau, und lustigerweise, der trafficstärkste Begriff kommt in der Liste gar nicht vor, das fand ich auch ganz lustig. Aber gut, so also kann man sich von der die Konkurrenz ein bisschen davon Leib halten.
Das ist doch sehr spannend. Lass uns nachher nochmal über den Traffic, gerne, die Traffic-Einschätzung und so sprechen. Finde ich super spannend. Ich würde gerne nochmal gerade an diesen Anfang zurückgehen. Du hast gesagt, zuerst sind wir mit 24 Artikeln gestartet, dann hatten wir relativ schnell 120, heute sind es 1.500. Ja, wer erstellt denn den Content? Gerade auch, wenn es um qualitativ hochwertigen Content, du hast gesagt, den besten Content, das beste Ergebnis. Hast du da in die Tasten gehauen oder hat das ein Projektmanager mit Freelancern gemanagt oder hattet ihr Agenturunterstützung? Erzähl mal.
Genau, also initial habe ich da auch sehr viel in die Tasten gehauen, selbstverständlich. Wir haben natürlich eine Redaktion, die natürlich auch sehr viel selber quasi halt macht, aber dann natürlich auch Freelancer beauftragt. Also war ganz ehrlich, ein Artikel zum Thema Meta-Keywords. Ne? Also da muss ich mich jetzt nicht hinsetzen und muss einen Artikel über Meta-Keywords zusammenklöppeln. Ne? Ich glaube, das können sehr viele SEOs sehr, 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 sehr gut beschreiben. Ne? Also das passt schon. Also ich glaube, choose your battles. Ne? Also wo braucht es dann wirklich vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Perspektive, aber gerade mal so diese Basics, ne? Ich glaube, das kriegen schon sehr viele Leute schon sehr gut hin, ne? Auch wenn wir dann nochmal ein Schippchen mehr Anspruch haben, was wir da vielleicht auch sehen wollen. Aber das Allerwichtigste ist, und also jetzt würde ich jetzt mal wirklich sagen, die ersten 4 Jahre, also die Olivia sitzt fast direkt gegenüber, bin fast versucht, sie zu fragen, aber ich würde nur sagen, die ersten 4 Jahre, ich habe jeden einzelnen Artikel, der im Wiki oder im Magazin online gegangen ist, habe ich vorher gelesen. Jeden einzelnen. Ich weiß, Micromanagement, also sozusagen so der, guck an, der Gründer, der alles micromanaged, ja, und was weiß ich auch immer. Nee, aber das ist trotzdem, es ist einfach auch unser Anspruch. Also, und wie gesagt, wir kommen halt immer noch aus so einer SEO-Welt, wo, ja, du produzierst Content, dann rankt es und dann freust du dich oder was weiß ich auch immer. Also wir hatten halt immer diesen Anspruch, wenn, dann halt wirklich gescheit. Wir wollen wirklich da versuchen, wirklich die beste Antwort zu geben. Und da muss man halt auch dann selber dahinter sein, dass dieser Anspruch halt auch erfüllt wird. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, mit wie vielen Freelancern ich da Telefonate hatte, also wo ich dann auch direkt anrufe, ah, geil, du hast gerade einen Artikel für uns geschrieben, ich lese den gerade, so, was? Ja, du, da schreibst du das und das, das kann ich gar nicht, wo hast du das her? Ah, da, lass mal den. So, bitte, what the fuck, ja? Also, aber das ist trotzdem, also, wirklich, also wir hatten halt wirklich den Anspruch und haben auch versucht, das halt auch wirklich durchzusetzen. Wie gesagt, mittlerweile muss ich es nicht mehr machen, also muss, ich wie gesagt, ich lese auch immer noch alles, was online geht, aber sozusagen ist es nicht mehr der, oh cool, ich krieg sogar hier Essen gebracht, weil ich es heute noch gar nicht geschafft habe, irgendwas zu essen. Ich kann jetzt sowieso nicht während dem Podcast essen, aber danke dir. Geil. Ich habe die geilsten Kollegen hier.
Ja, guten Morgen. Genau.
Ich bin vom Meeting im Meeting, ich konnte noch nicht mal was essen. Ja. Genau, was soll ich sagen?
Du warst
genau. Also ich habe immer alles kontrolliert, jeden einzelnen Artikel da gelesen und ich glaube, das ist, finde ich auch wichtig. Ich glaube auch jedem Firmengründer, ne, oder generell, wenn ich jetzt auch mit einer Agentur arbeite, vielleicht jetzt keinen Inhouse-SEO habe oder so, ich glaube, das ist elementar wichtig, dass man selber dieses Zeug liest, ja, also Eat Your Own Dog Food und auch wirklich dann selber, ich komme ja dann auch wirklich aus der Branche, das ist eine SEO-Agentur, die hat sich da vielleicht einfach nur reingelesen, ne, aber verstehen die wirklich sozusagen, worum es geht. Und das kann man ja lesen. Ne? Also auch wenn du irgendwas über Content liest, dann kannst du auch, hat er das gut geschrieben oder gut gelesen? Ne? Und auch gerade bei uns im SEO-Bereich gibt es auch sehr viele gute ich würde mal sagen, Kuratoren, also die sehr gut Sachen wieder kuratieren können, ne? Aber man liest schon immer auch nochmal heraus, wenn da halt jemand sozusagen wirklich aus dem Fach ist. Und ich glaube, das haben wir immer versucht halt auch zu schaffen. Ja.
Also du wolltest nicht nur den Sichtbarkeitsindex gamen, sondern wolltest das auch mit guter Qualität machen und die Qualitätskontrolle hast du dann selber.
Also das war ja wirklich nur die Navigational Queries. Also das war wirklich, das war nur die Entscheidung der Navigational Queries, das hat rein auf Sichtbarkeitsindex. Aber alles andere, genau, nee, da geht es um die Wurst. Also
und wie entscheidet ihr, was ein relevantes Thema ist? Also machst du auch die Themenauswahl oder macht das jemand anders?
Also mittlerweile natürlich nicht mehr, aber ganz klassische Keyword-Research. Ne? Also alle Keywords aus dem Umfeld dann SEO, Online-Marketing, Social Media, Usability, Mobile-Marketing, Web-Analyse, Development. Ne? Und da wirklich vorab auch zu schauen, also jetzt nicht nur rein, was hat am meisten Suchvolumen, sondern wie ist auch die aktuelle Wettbewerbssituation in den SERPs. Ne? Also wenn jetzt ein Begriff schon hinreichend gut erklärt ist, ne, da muss ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, komm, wir probieren es jetzt auch nochmal. Ne? Sondern, wie gesagt, wir kommen halt aus einer Zeit, da gab es wirklich, gab es das ja noch gar nicht. Ne? Da würde man echt denken, 2013, was, es gab noch kein Wiki für SEO-Begriffe. Ja, es war wirklich total dünn besiedelt. Ne? Wie gesagt, mittlerweile machen das ja mehrere. Da gab es auch, ich hatte das mal getwittert, ne, wo dann einer... Da hat einer auf irgendeinem Portal hat einer gesucht, ja, bitte, ich brauche, also so ein anderes SEO-Tool, hat dann geschrieben, die wollten auch bitte das Wiki, so wie bei onpage.org und waren bereit, irgendwie 500 Euro dafür zu bezahlen oder was weiß ich, immer totale Comedy. Ne?
Genau. Fünfer.
Ja, genau. Nee, aber wie gesagt, also wir stecken da schon sehr viel Energie halt rein, wirklich zu schauen, ne, wie ist auch das Wettbewerbsumfeld, habe ich da auch wirklich eine Chance? Wie ist denn der Begriff an sich? Ne, hat der auch einen Mixed Intent? Ne, also sozusagen, dass ich jetzt sowieso nicht alle Top 10 quasi wie für einen Intent habe, sondern dass sich der Intent hier nochmal splittet, da habe ich auch mal wieder weniger Chancen. Also wir machen eine Menge Voranalyse, bevor wir dann wirklich reingehen und sagen, okay, das tackeln wir jetzt und ab dem Moment, wo wir dann sagen, okay, das Thema tackeln wir, ne, es ist halt wirklich ganz klassische Keyword-Recherche. Also von vielleicht was sind Kombinationen, was wird häufiger gesucht, was sind Supporting-Begriffe, was sind die Fragen, die Leute drumherum stellen und alles, ne? Also dieser ganze, der ganz normale Approach dann quasi.
Und jetzt sagst du, du hast ein bisschen in der Qualitätskontrolle drin, hast aber sozusagen auch mit Freelancern gearbeitet, auch Inhouse-Kräfte haben sozusagen mit dran gearbeitet. Kannst du denn mal so roundabout überschlagen, wie viel ihr so investiert habt?
Mhm. Genau, ich habe die Zahl auch ein paar Mal schon mal erwähnt. Also der Andu und ich, wir haben das mal überschlagen im Kopf. Also es sind mindestens 250.000, würde ich sagen, wenn ich so wahrscheinlich so an die 300.000 Euro, die wir all in all sozusagen für dieses Wiki investiert haben. Ja, definitiv.
Mit Personalkosten sozusagen.
Die mit allem, also wirklich, ob es jetzt Personal ist, ob es Texte sind oder was. Also wie gesagt, man kann das sehr schwer Ding, aber ich würde sagen, also es ist über 250.000 haben wir sicherlich in dieses Wiki investiert. Das ist natürlich, wie gesagt, für uns, als wir damals gestartet sind, ne, als SEOs, wir wussten ja, das wird funktionieren. Also vor allem, wenn du halt siehst, da gibt's noch nichts. Wir wussten ja, das funktioniert. Ja. Ich weiß natürlich, das ist super hart, ne, wenn ich als SEO-Agentur da reinkomme oder auch ihr, ne, ihr macht da eine Beratung, kommt und sagt, hey, pass auf, wir müssen auch ein Glossar aufbauen, gib uns eine 250.000, wir machen dir das geilste Glossar. Und dann sagt, hey, Benjamin, ja, fangen wir mal mit 500 Euro an. Aber wenn das funktioniert, dann geben wir richtig viel Geld aus. Ne? Also das kennt ihr auch, ungefähr so in der
Art. Ja, aber wie schnell hast du 300.000 bei Google Ads durch? Ne? Also es...
Genau, absolut. Und wenn man das jetzt mal sieht, weil was wir da geschaffen haben, das hat uns letztendlich dazu, also quasi verholfen, dass wir 5 Jahre lang bootstrapped quasi hier arbeiten konnten. Ne? Also wirklich 5 Jahre lang sind wir bootstrapped gearbeitet, weil wir einfach so viel Traffic quasi generiert haben durch den Wiki-Bereich. Ne? Natürlich nicht nur durch den Wiki-Bereich, aber es ist natürlich ein elementarer Part, ne? Dass wir es wirklich geschafft haben, sozusagen eben also sozusagen auch wirklich komplett das alleine quasi halt zu bootstrappen. Und wenn ich halt wirklich überlege, auch gerade in Amerika oder so, ich meine, da hast du dann halt, also locker, wir generieren da Traffic, das würde uns normal, wenn wir den kaufen würden, wie du ja ganz richtig sagst, würde uns das vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro am Tag kosten, ja, was wir jetzt einfach for free bekommen. Also ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, dieser Traffic ist jetzt kostenlos. Jetzt ist er kostenlos, ne, weil wir uns damals quasi aufgebaut haben. Also irgendwann kam quasi der ab dem Moment sozusagen hat sich's gelohnt, ne? Und das war glücklicherweise sehr früh da quasi halt schon bei uns. Und das ist halt wirklich Wahnsinn, was wir immer noch für Traffic umsonst bekommen, Leads umsonst bekommen, ne? Und wie du ja richtig sagst, weil das sind nämlich genau die Leute, die dann oftmals hergehen und halt, ja, das gebe ich jetzt bei PPC aus, ne? Und ja, in dem Moment, wo du halt nichts mehr ausgibst, ist der Traffic halt weg, ne? Und Und genau, und bei uns wird es immer geiler. Und das ist natürlich schon, aber ich verstehe schon sozusagen, dass es initial, wenn du in so einer Kundenbeziehung bist, dann sagst, hey, eine Viertelmillion, da zeigen dir viele einen Vogel und sagen, hey, bleib mal zu Hause. Aber wenn du wirklich weißt, dass es funktioniert, ne, wie ihr das auch wisst, ja, das würden wir uns dem Kunden auch nicht so empfehlen, ne, dann ist es natürlich wahrscheinlich die schlauere Entscheidung.
Also, darum sitzen wir ja jetzt auch hier, damit auch andere, die schon den Weg schon gegangen sind, auch erzählen können, dass es sich lohnt. Ja, ja,
also, und auch viele Inhouse-Verantwortliche stehen ja auch ohne externe Unterstützung vor der Frage, wie kriege ich mehr Traffic? So, und was kann ich für Projekte anstoßen? Aber jetzt hast du schon ein paar Traffic-Zahlen genannt. Lass doch mal ein bisschen über den Traffic reden. Das gibt ja immer diese Traffic-Vorausschau, zum Beispiel bei Sistrix sagt 280.000 Traffic, SEMrush sagt 1,8 Millionen oder so. Also die Zahlen sind ja da schon ziemlich weit auseinander. Verrätst du uns, wie viel Traffic ihr macht mit eurem
Wiki? Ich hab's vorhin mal versucht nachzurecherchieren. Ich will euch natürlich wirklich was geben. Das ist erstmal, warum es diese Diskrepanz gibt zwischen Sistrix und SEMrush. Das ist sehr leicht zu erklären, weil Sistrix hast du jetzt wahrscheinlich mit diesen 280.000 hast du jetzt wahrscheinlich die deride.com genommen, ne? Genau. Und das ist natürlich unsere deutsche Subdomains towards German-speaking countries. In dem Fall war das jetzt sogar noch nur Deutschland, ne? SEMrush wiederum sieht ja die gesamte ride.com und dann habe ich deride.com, enride.com, itride.com, ne? Also wir haben natürlich noch viele Subdomains. Die drei großen sind de, en und es. Und da ist es so, die am allermeisten Traffic kriegen wir EN. Das liegt aber natürlich auch daran, dass halt USA natürlich auch der einfach ist ein exorbitanter Markt. Also das ist halt Wahnsinn. Wenn du da mal für ein Keyword rankst, boom, da geht es ganz wow. Das ist unglaublich, selbst bei den dürfsten Begriffen irgendwie wird 1000 Mal gesucht am Tag. Plus Indien ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr geil, sehr, sehr spannender Markt. Ist jetzt vielleicht von der Lead-Conversion jetzt vielleicht nicht so toll, aber vom Traffic ist da natürlich schon viel Musik drin. DE ist ein bisschen drunter. Ist, glaube ich, wo wir SEO-mäßig am besten aufgestellt sind. Also klar, wir sind natürlich in Deutschland besser aufgestellt als in den USA. Ne, da kämpfen wir auch dann hier auch noch sehr häufig mit Moz oder Wordstream oder was weiß ich auch immer. Ne, in Deutschland sozusagen sind wir auf jeden Fall schon besser aufgestellt. Ist aber, wie gesagt, ein bisschen weniger im Vergleich. Und Spanien ist nochmal minimal unter DE. Da ist halt auch nochmal wieder der Vorteil, da du auch da 24-Stunden-Rhythmus hast. Also in Deutschland habe ich ja auch eigentlich einen 12-Stunden-Rhythmus, wo gesucht wird. In ES habe ich halt Spanien und dann wachen schon wieder die Mexikaner und der spanischsprachige USA halt wieder auf. Ne? Deswegen kriege ich da auch quasi 24 Stunden around the clock quasi Traffic. Deswegen ist Spanien sozusagen marginal unterhalb von DE. Und wenn ich das jetzt mal so alles so hochrechnen würde, wie gesagt, Monate und alles, ne, da ist viel Fluktuation, aber es ist ungefähr schon so eine 500.000 Besucher pro Monat nur durch das Wiki jetzt auch, ne, über alle Sprachen aber hinweg. Aber ungefähr so. Also wie gesagt, ist sicherlich auch mal 280.000 im Dezember, ist sicherlich auch mal 600.000 Volatilität mit Updates in verschiedenen Märkten. Aber ich würde mal sagen, roundabout, also ich wollte euch wirklich auch nur eine Nummer so geben, würde ich sagen 500.000, genau. Aber wie du schon richtig sagst, also diese Traffic-Schätzung, ich meine, das ist sowas von für die Nase, ne? Also wenn ich habe es auch mal gemacht aus Spaß, ne? Haben wir geguckt, so wo generieren wir denn am meisten Traffic? Also wie gesagt, unser Top-Traffic-Lieferant ist nicht mal in der Top 100 drin, also das kommt da gar nicht mal vor. Das finde ich schon mal super, super geil, weil es ist ja auch geil für uns, ne? Also ne, du deine Konkurrenz kann quasi dir da nicht so eine die Marmelade vom Brot nehmen. Aber da steht drin Yandex, 15.000 Klicks über Yandex. Wie gesagt, Spoiler Alert, ich glaube, im letzten Jahr waren es 808. Gmail, 10.000 Klicks. Ich glaube, das war unter 100 auf jeden Fall im letzten Jahr. Und das ja pro Monat auch geschätzt, ne? Das ist ja totale Banane.
Das sind halt so Brandbegriffe, ne? Wo man davon ausgeht, dass die Leute Gmail suchen, weil sie sich in ihren Webmailer einloggen wollen und nicht bei Write was über Gmail lesen wollen. Genau. Aber es ist ja trotzdem so, dass eine Menge relevanter Traffic bei euch landet.
Aber selbst unbrand noch. Zum Beispiel, da war bei Sistrix, gibt es ein Keyword, eins unserer Top 10 Keywords ist 301 versus 302 SEO. Ich so, hä? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so viele suchen. Und da war da auch irgendwie, da sagt Sistrix, dass wir da 2400 Klicks pro Monat kriegen. Ja, in Wirklichkeit, ich habe nachgeguckt, letzten Monat waren es 12. Also es suchen auch deutlich weniger. Und by the way, wenn wir von Traffic-Schätzungen reden bei Sistrix, mein allergeilstes Lieblingsbeispiel, such mal nach Halle Mieten Wuppertal. Ja, Halle Mieten Wuppertal. 200.000 Suchen im Monat. Für alle Mieten Wuppertal.
Okay, lass mal kurz, wir machen jetzt keinen Sistrix-Talk, da würden wir, glaube ich, auch
also, den Johannes einladen. Also nochmal, ich benutze auch jeden Tag Sistrix, also das genau. Haben wir jetzt nicht, genau, also ich benutze das gerne,
dass man das nicht falsch versteht,
ne? Also ist das absolut unbrauchbar, ja.
Ja, also du sagst selber, aber darum ging es ja, ihr habt richtig viel Traffic, den ihr euch übers Wiki aufbaut. Was ich aber spannend finde, ist, wenn ich mir die Artikel angucke, die sind ja schon ziemlich puristisch. Mhm. Also da ist jetzt nicht der große Call to Action drin oder habe ich den übersehen? Also welche Ziele verbindet ihr mit so einem Wiki? Mhm. Und ist es überhaupt so wichtig, auf dem Wiki-Artikel auch einen Call to Action zu haben?
Mhm, super Frage. Genau. Also grundsätzlich geht es bei uns natürlich gerade beim Wiki um Leads. Ne? Und daran können wir das natürlich auch messen. Ne? Es gibt natürlich unterschiedliche Leads. Also ob du jetzt ein E-Book runterlädst oder was weiß ich auch immer, ich meine natürlich einen Trial-Account, einen Free-Account anlegst sozusagen. Das ist natürlich eins der Top-Goals dahinter. Und all in all kann ich natürlich verraten, das lohnt sich für uns. Ne? Also sozusagen, wir generieren mehr als genug Leads durch dieses Wiki jeden einzelnen Tag. Ne? Also wirklich, wir reden hier von einem vierstelligen Anzahl an Leads pro Tag, was wir damit halt generieren. Das ist natürlich auch sozusagen bei Keywords aus dem SEO-Bereich natürlich, die konvertieren ein bisschen besser als ein Keyword aus dem Developer-Bereich, als ein Keyword aus dem Mobile-Marketing-Bereich. Aber wir haben schon immer noch ein sehr, sehr gutes Reporting sozusagen, wo ich halt sehen kann, also was ist komplett für die Füße, was bringt uns gar nichts, ne? Was bringt uns gar nicht weiter, zieht uns vielleicht auf der anderen Seite dann sogar ein bisschen wieder zurück, ne? Weil ich dann lieber wieder kille. So ein Grundrauschen muss schon drin sein. Aber wie du ja richtig sagst, ne, warum haben wir keinen großen CTA? Bei vielen Geschichten, glaube ich, wäre es einfach auch komplett unpassend und man würde den User auch fast schon erschrecken, ne, wenn ich bei so einem Begriff, wo ich jetzt sowieso nicht den passenden CTA habe, also wo ich ja nicht direkt sagen kann, der sucht jetzt einen Developer-Begriff oder was weiß ich auch immer, wo ich jetzt sage, okay, und das kannst du jetzt genau in der Write Suite jetzt hier dir anschauen und überprüfen, ne, bei Redirect Chains, 301 Status Code oder so, ne, da kann man schon mal ins Tool reinleiten, aber bei vielen Sachen kannst du gar nicht ins Tool reinleiten. Und ich glaube, in vielen Fällen versuchen wir einfach ganz normal eine positive Brand Experience zu erreichen. Und das ist mein allerwichtigster Punkt. Du suchst mal nach HTTPS, findest mal Right, so wow, haben mir das super erklärt. Beim nächsten Mal suchst du was komplett anderes und dann wieder, da siehst du irgendwo dann Right auf Platz 7. Ah, Right, die haben mir letztes Mal schon mal geholfen, komm, da klicke ich nochmal drauf. Und irgendwann suchst du mal nach SEO-Tool, ne? Da ranken wir jetzt nicht in der Top 4, das ist auch kein Keyword, das vertargeten. Also wie gesagt, wir gehen ja gerade nicht auf solche, also wir klüngeln uns da nicht und versuchen jetzt für SEO-Tool zu ranken oder was weiß ich auch immer. Ne? Aber wenn du da mal suchst und Google weiß, boah, der war schon 5-mal auf der Right-Seite, 5-mal hat er quasi schon eine Positive Search Completion gehabt, dank Right. Jetzt gebe ich ihm mal, jetzt augmente ich mal Right in die Top 10 hierfür, mal sehen, ob du den Brand wieder erkennst. Ne? Ich meine, klar, da ist noch ganz viel Theorie und sehr viel Zukunft, aber das ist es halt. Es ist eine Investition in die Zukunft. Und so wollen wir im First Step immer erstmal eine positive Brand Experience. Also, dass wir dir, wie auch immer, welche Frage du da hast, dass wir dir die gut beantworten. Ne? Und ich glaube einfach daran, sozusagen, dass das sozusagen immer in der Zukunft wird das irgendwas bringen. Wie gesagt, kurzfristig haben wir sowieso da schon genug Leads, aber es ist schon auch eine Wette auf die Zukunft, immer dein Brand halt quasi da immer vor der Nase zu haben, wenn es um irgendeinen Begriff geht im Bereich, genau, Usability, Quality Management, SEO, was weiß ich auch immer. Genau.
Ist aber eine extrem smarte Strategie, also muss ich schon sagen. Danke. Vor allem die Suchergebnisse sind so hochgradig individuell und wenn jemand eine Klickhistorie auf deiner Domain hat, die stark ist, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die auch für die Conversional-Begriffe dann nach vorne gespült wird, die Domain, weil jemand einfach schon eine gute Erfahrung darauf hat.
Mhm. Und wir können das auch messen, sogar wir kriegen auch Begriffe, wo dann Leute einen bestimmten Begriff und dann mit Right Wiki zum Beispiel suchen oder mit Right. Das ist total geil. Also das war am Anfang natürlich auch nicht. Ne? Das kam dann over time. Das ist jetzt auch nicht super viel, aber du siehst eine Tendenz, dass diese Begriff plus Right Wiki sogar am Steigen ist.
Habt ihr eine Brand Search euch aufgebaut, ja.
Genau, also, und das ist es ja, weil in den USA kämpfen wir gegen Leute wie Moss, ne? Da mache ich ja keinen Stich, da kennt keiner den Tandler, ne? Also, das ist es ja, verstehst du? Hier kämpfen wir ja mit ganz anderen Bandagen wie da drüben, ne? Und da kämpfst du gegen Moss. Und da habe ich gar keine Chance. Und ich kann auch nicht jetzt irgendwie in Amerika irgendwie eine Reichweitenkampagne im SEO-Bereich da irgendwie machen, ne? Also, wir haben ja das Geld auch nicht gefressen. Aber so hast du die Möglichkeit, ne? Jede Suche quasi, also durch tausende Suchen am Tag immer wieder dein Brand, quasi immer wieder positive Brand Experience halt quasi zu schaffen. Und am Ende des Tages steht der Tropfen hüllt den Stein, ne? Wird sich das dann auch lohnen.
Markus, was mich auch interessiert ist, sind die Featured Snippets. Da würde ich gerne auch nochmal rein in dieses Thema. Ihr habt auch normal, weil ihr so viele Rankings habt, halt auch viele Featured Snippets. Und die sind ja so, die einen sagen, ja, Bombe, wir feiern das. Ja, jedes Featured Snippet machen wir eine Flasche Sekt auf oder so. Und andere sagen, ja, was bringt dir ein Featured Snippet? Da klickt ja dann eh keiner mehr drauf.
Mhm. So, ja, aber was ist die Alternative? Was ist die Alternative? So, ja, mache ich nicht, dann lasse ich das halt meiner Konkurrenz. Warum? Warum soll ich meine Konkurrenz überlassen, dass sie diese Frage beantworten? Auch wenn sich jetzt keiner durchklickt. Ich habe eine positive Brand Experience. Wright hat mir das super erklärt. Und das ist ja, glaube ich, auch wo viele, ich meine, klar, Logo, wenn ich jetzt da neu im SEO-Bereich bin, da sind so viele Zusammenhänge, die ich da vielleicht gar nicht mal so erfasse. Aber stell dir mal vor, Google zeigt jetzt ein Featured Snippet an und auf das klicken jetzt 10% der Leute. Und jetzt zeigen sie ein Write-Snippet an und jetzt klicken da 0% der Leute drauf. Ne? Und eine Minute später sucht er dann Hotel München. So, jetzt merkt Google, aha, hier gibt es also eine Search Completion. Ne? Bei der einen Search Completion haben 10% der Leute immer noch diesen Artikel geklickt. Ne? Bei dem haben sie gar nichts klicken müssen, ne? Und haben quasi die Search Completion gehabt. So, und jetzt kann es doch ein Bonus sein, wenn du sehr viele Featured Snippets zur Verfügung stellst, die eine geringe Klickrate haben. Also ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche, auch bei vielen Features brauchst du immer noch den Klick-Through. Ne? Ich meine, das ist ja eher sowas, wo du einfach was schnell erklärst, was sich auch sehr schnell erklären lässt, ja, was aber nicht komplex ist. Aber du hast jetzt sehr viele dieser Begriffe, wo du eben keinen Klick-Through erforderst, aber trotzdem das einfach hinreichend gut erklärst, dass hier quasi eine Search-Completion schneller quasi passiert, nämlich auch, dass ein besseres Ergebnis kann ja auch dasselbe Ergebnis einen Schritt schneller sein. Ne? Und genau das kann ja dann auch wieder etwas sein, dass Google es eben bevorzugt, noch mehr Featured Snippets eben von deiner Domain wieder zu testen, auch in anderen Umfeldern, weil du eben dich bewiesenermaßen sozusagen einfach sehr gute Featured Snippets sozusagen halt hergibst. Ne? Und ich glaube, so muss man das sehen. Plus, ich habe halt noch meine Brandmenschen für die ganzen Leute, die halt Voice suchen. Ne? So, was ist ein 301 Redirect? Laut Wright ist ein 301 Redirect. Boom, da ist meine Brandmenschen. Die habe ich ja sonst gar nicht. Ne? Also von dem her dieses, ich mache das nicht, weil ich habe nichts davon. So what? Ich überlasse es doch nicht meiner Konkurrenz. Ja, warum? Ja, also gerade wenn unterhalb von dem Featured Snippet nichts ist, das ist ja das Allerdürfste. Ich deoptimiere quasi, damit ich nicht das Featured Snippet bin. Wie, Moment, da kriege ich keinen Klick und dann will ich da drunter ranken. What the fuck? Warum? Ne, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ne, also immer positiv sehen, immer versuchen, positive Brand Experience, auch wenn ich es nicht direkt quasi Cash in the Tash habe dadurch, ne, am Ende lohnt sich das, weil ich meine, hier wohnen halt über 80 Millionen Leute in Deutschland und wie soll man da sonst durch, wenn man nicht irgendwie vor der Tagesschau irgendwie in 30 Sekunden schalten kann, ja.
Es ist eine große Diskussion mit den Zero-Click-Searches. Ich finde das super, dass du da eine klare Meinung hast und das geht bei uns auch in eine ähnliche Richtung aber lass uns doch nochmal an die Ursprünge von Wright oder generell mal über Wright sprechen, weil du machst ja auch sehr viel Content, wo du auch ins Tool reingehst und auch zeigst und eben auch solche bisschen komplexeren Dinge, wie du dir gerade ja auch erklärt hast, mit den Feature Snippets auch im Tool selber machst. Aber das ist ja auch oft sehr Search-Konsole-lastig, aber ursprünglich war Wright oder OnPage.org ja ein Crawler. Vielleicht erzählst du gerade mal so ein bisschen, wie eure Historie ist, wie ihr euch in den letzten Jahren weiterentwickelt habt und wo die Reise auch ein bisschen hingeht mit eurem Tool.
Mhm, klar, also wie gesagt, ich meine, Crawling, damit sind wir gestartet. Ne? Ich bin ja auch da sehr froh, dass wir da wirklich auch da die Ersten waren. Also jetzt gerade auch hier unsere ganze Konkurrenz so aus UK, so ein DeepCrawl, so ein Botify aus Frankreich, die sind allesamt viel später da eben quasi ans Netz gegangen. Also da bin ich wirklich, finde ich immer echt cool, dass wir da als, also es haben viele sozusagen an diesem Thema wahrscheinlich so gearbeitet, ne? Aber dass wir da wirklich die Ersten gewesen sind, das finde ich immer noch, da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Ich meine, was du ja sagst mit der GEC, das war ja einfach eine Opportunity für uns, weil wir wussten, wir wollten nie scrape Data. Also das war uns für uns ganz wichtig, eben keine gescrapten Daten zu haben. Wie gesagt, weil es eben...
GSC ist die Google Search Konsole, die Abkürzung.
Also keine Scrape-Data, also nicht wie
Systrix. Ja, ich habe es nur gerade erklärt, weil der Begriff fiel einfach mal so im Raum geschmissen und ich weiß, der eine oder andere.
Also uns war wichtig, wir wollten 100% Google-konform sein. Wir wollten 100% genau, ja. Whitehead sein. Und dann darfst du einfach nicht scrapen, weil wie gesagt, Google mag das halt nicht. Ne? Und das war halt immer klar. Aber nichtsdestotrotz hast du immer die Leute, die das wollten. Die sagen, hey, ich brauche auch Keyword-Tracking und was weiß ich auch immer. Ne? Aber wo wir, du hast selber einen anderen Anspruch sozusagen. Ne? Und dann ist es natürlich schwer, weil der Kunde es ja trotzdem will. Und mit der GEC, als es dann endlich per API quasi diese Daten halt gab, war das natürlich für uns also wirklich die Offenbarung. Wir waren ja wirklich auch dann die Ersten. Wir haben das ja zeitgleich dann mit dem Johannes gelauncht, obwohl, wie gesagt, bei ihm ist es ja immer noch, also er kann das ja gar nicht so integrieren wie wir, weil er eben auch noch Scrape Data hat. Wir haben ja ein ganzes Tool daraus kreiert, also da waren wir dann die Ersten. Gerade, und das war ja einfach für uns die Chance, eben endlich auch Keyword-Tracking und solche Sachen eben auch anzubieten. Also, dass du auch wirklich diesen ganzen Performance-Part auch zeigen kannst, aber bleibst trotzdem 100% Google-konform. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ja, Crawling ist immer noch unsere Paradedisziplin, ja, und natürlich auch die Grundlage für einen Großteil unserer ganzen Reports und Features, ja. Also wir sind häufiger bei Pitches, ja, die haben dann alle großen Crawler, stehen dann da auf der Matte, aber wir sind dann am Ende die Einzigen, die die ganze Zeit überhaupt crawlen können. Wir hatten das erst letzt bei einem großen deutschen Automobilhersteller, wie gesagt, die haben alle angetrottet, ja, Spotify, DeepCrawl, die kamen da alle vorbei und wir waren die Einzigen, die so crawlen konnten. Na, die konnten alle wieder nach Hause gehen, so, wiedersehen, ja, ihr könnt nach Hause gehen. Super geil, ja, und das passiert nicht nur einmal, das passiert häufiger.
Ja, und woran liegt das? Was unterscheidet euch von den anderen?
Ja gut, ich meine, Crawling ist ja nicht mehr so wie früher. Also das ist so HTML und du hast so einen ganz einfachen Parser da, irgendwie da, lässt du da drüber laufen in PHP. Ne? Mittlerweile diese ganzen JavaScript-Webseiten oder so, da ist so viel heavy JavaScript da drauf. Ne? Ich meine, da beißt sich ja teilweise der Googlebot schon irgendwie da die Zähne aus. Ne? Und genau das ist es ja. Also dass du es überhaupt schaffst, auf dem gleichen Niveau wie Google zu crawlen. Damit sage ich jetzt nicht irgendwie, wir sind da irgendwie in der Nähe. Ich meine, die crawlen natürlich in einer ganz anderen Skalierung dann nochmal. Aber dazwischen ist trotzdem nicht mehr viel. Also dazwischen ist keine andere Firma. Ja, also das ist eine ganz andere Skalierung, aber da ist trotzdem niemand anders mehr drin. Und das ist natürlich schon geil. Genau, also wie gesagt, gerade durch das ganze JavaScript-Crawling und dergleichen, das ist eine ganz andere Komplexitätsebene. Also habe ich auch an uns gesehen, unser erster PHP-Crawler und unser heutiger JavaScript-Crawler. Also alleine alles. Also ich meine, das sind so aber viele Komponenten. Ja.
Ihr seid aber ja nicht nur, ihr macht ja nicht nur Crawling, ja, sondern ich frage jetzt mal wieder, Fabian stellt die Crawling-Frage. Klar, als Techie, ich bin der Content-Mensch. Ich denke mir, ja, mit eurem Tool kann man ja auch viel auf der Content-Ebene machen. Mhm. Wenn ich jetzt, wir kennen viele, die haben auch ein Glossar oder ein Wiki, ja, oder haben einfach viele umfangreiche Content-Seiten. Wie kann ich denn zum Beispiel mit Write im Alltag meinen Content optimieren? Kannst du mal das an einem ganz praktischen, konkreten Beispiel erzählen. Jetzt gar nicht alle Funktionen, sondern ein cooler Case, wo du sagst, das klappt einfach gut mit uns.
Sehr gerne. Darf ich ganz kurz noch die andere Frage noch mal kurz beenden, weil ich habe kurz zum Thema Crawler gemacht und wie gesagt, was ich halt damit sagen will, wir sind damals nicht als SEO-Tool gestartet. Also ganz am Anfang, auch mit OnPage, wir waren nie ein SEO-Tool. Wir haben uns nie als SEO-Tool gesehen, sondern uns ging es immer um Qualitätsmanagement von Webseiten. Ich meine, damals wurden wir auch ausgelacht dafür. Ja. Aber das ist genau so der Punkt. Uns ging es immer darum, Qualitätsmanagement für Websites. Und das ist halt wirklich das Ding. Uns geht es halt wirklich um Website User Experience. Ja. Und für uns steht das auf 5 Säulen. SEO, Qualitätsmanagement, Performance, Barrierefreiheit und Compliance. Ne? Und für uns fühlt sich das wie ein ganz sehr natürlicher Schritt an. Ja. Und mit Googles verstärktem Fokus auf User Experience sehen wir uns da wirklich eindeutig auf dem richtigen Weg. Also auch Google geht ja mittlerweile mehr in diese Richtung und evangelisiert, educated ja genau auch in diese Richtung. Und das wollte ich jetzt nochmal, also wo wir herkommen als Crawler, aber auch da nicht sozusagen ein SEO-Crawler, SEO-Tool, sondern der Crawler ist die Grundlage für diese ganzen Reports. Und das meinte ich auch damit, mit dem, dass viele Crawler nicht mal eine Seite vielleicht auch ganz durchcrawlen können. Ne? Weil ohne eine Seite komplett crawlen zu können, muss jede aus einer solchen unvollständigen Crawl abgeleitete Empfehlung oder Maßnahme einfach mit höchster Vorsicht behandelt werden. Ne? Also wenn ich nicht wirklich auf Incomplete Data dann auch wieder irgendwelche Entscheidungen halt treffe. Ne? Also für uns war der Crawler sozusagen nicht, wir machen jetzt ein SEO-Tool, wir sind ein SEO-Crawler, sondern der Crawler war immer das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Und nur wenn der maximal gut ist, kann ich sozusagen auch wirklich diese 5 Säulen der User Experience auch wirklich so abbilden. Und das ist schon wirklich cool, also dass wir jetzt auch sozusagen auch technologisch unserer Vision immer näher kommen, weil früher war, was wir da geträumt haben, war gar nicht möglich. Ne? Und jetzt ist das auch endlich möglich. Genau. Aber jetzt zu deiner Frage, wie kann man das selber machen? Du, genauso wie ich auch unser Wiki optimiere. Ne? Also ich gucke mir wirklich an, wenn bei uns ein Artikel online geht, ne? Gucke ich auch erstmal sozusagen, wie performt der am Anfang. Und ihr wisst ja auch, ne? Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ein Artikel gleich am Anfang sehr gut funktioniert, ne, dann gibt mir Google auch immer mehr neue Chancen. Ne, dann kriege ich ganz viel, ganz schnell, ganz viele neue Chancen. Wenn ich alleine schon am Anfang irgendwie da versage und allein auch dann beim Hauptkeyword, was ich da irgendwie tackle, ne, dann verliert auch Google ganz schnell sozusagen den Interest da wieder in meinen Artikel. Also von dem her, das ist auf jeden Fall etwas, was ich an dem Moment, wo er gelauncht ist, gucke ich mir das wirklich wöchentlich halt auch an, ne? Und selbst, also was ich auch zum Beispiel halt mache, viele gehen immer, oh, ich suche diese low-hanging fruits. Ich suche mir Seiten, die nicht funktionieren. Klar, mache ich auch. Ich mache auf, also Klicks gleich null. Ich suche mir mal alle Keywords, Klicks gleich null zum Beispiel. Also wofür habe ich mal gerankt, auch in der Top 10, aber habe keinen einzigen Klick bekommen. Das sind natürlich Opportunities, ne? Vielleicht so eine low-hanging fruit, da kann man immer was finden. Aber was ich auch immer gerne mache, ich suche mir gerade die erfolgreichen Posts raus. Nimm zum Beispiel mal dieses, ich glaube, du hast das URL vorher. Ich glaube, dieser URL-Wiki-Artikel, der rankt für 7.000, 8.000 Keywords. Ja, 7.000, 8.000 verschiedene Keywords. Ne? Und dann gehe ich hin und sag mal hier auf dieser Artikelebene klickst gleich null. Also von allen Keywords, für das dieser Artikel rankt, also wie gesagt, der rankt gut für URL und URL, was weiß ich auch immer, ne? Und dann da kriegt er seinen Traffic. Aber gerade bei 8.000 Keywords sind immer auch 6.000 Keywords, die noch nie einen Klick generiert haben. Ne? Und das ist für mich wieder Content Inspiration. Da sind Fragen drin, die ich einfach gar nicht tackle, die bei mir einfach gar nicht vorkommen, die ich gar nicht beantworte. Ne? Oder einfach auch, wo ich dann sehe, oh, hier ist ein sehr starkes Keyword, ne, wo auch der Intent wirklich passt, aber da passt dann zum Beispiel mein Snippet eben nicht mehr. Oh, könnte sogar vielleicht sogar interessanter sein als das Keyword, weil das ist eigentlich der Mixed Intent. Und ich kämpfe quasi im Mixed Intent, also so in so einem Mixed Bag, während ich mich eigentlich so, also wo ich direkt dort kämpfen kann, wo wirklich sozusagen der Kampf mit dem Intent abgeht, den ich da auch wirklich sozusagen provoziert habe. Also das ist für mich immer so ein Punkt. Also wir sind da super, super nah dran, immer zu gucken, was funktioniert nicht. Und da muss ich gar nicht mehr Additional Keyword Research machen. Das macht mir schon Google bei einem erfolgreichen Artikel. Und da muss ich immer nur gucken, was funktioniert nicht und wie kann ich das vielleicht nochmal tackeln. Ah, ist ein bisschen ein anderer Bereich. Splitte ich vielleicht den Artikel in zwei Bereiche. Oder auf der anderen Seite konsolidiere ich zwei Artikel in einen Superartikel. Wie gesagt, man kann natürlich ganz viele Sachen da immer draus ableiten, kommt natürlich immer drauf an. Aber ich glaube, gerade durch Google Search Console Daten, ne, bekomme ich so viele Möglichkeiten frei Haus präsentiert, ne. Wenn ich immer auf mein gleiches Keyword-Set gucke, und das machen ja immer auch noch sehr viele SEOs, die gucken auf ihr Keyword-Set, das sind meine 300 Keywords, ne, und gucken nur die Performance dieser 300 Keywords an, dann gucke ich immer auf das, was ich schon immer habe, und ich werde genau das verpassen, ne. Und was ich noch mache, jede Woche neue Keywords, also was ist an neuen Keywords neu hinzugekommen, die entweder noch nie gesucht wurden, das kann ja sein, 15% aller Suchen jeden Tag hat Google vorher noch nie gesehen, oder das zweite, wo ich jetzt einfach dementsprechend auch mitspiele oder wo sich vielleicht auch der Intent geändert hat, das wäre im dritten Bereich vielleicht noch, ne? Und das kann ich auch auf individueller Seitenebene machen. Ne, auch ein Magazinartikel, den wir geschrieben haben, den gucke ich mir nach einem Monat mal, ne, was hat der für neue Keywords wieder bekommen, um wieder zu sehen, ne, oh, guck mal, da ist was. Wie kann ich mich da weiterhin bewegen? Ja, das kann ich jetzt mit dem Magazinartikel nicht tackeln, da mache ich einen Wiki-Artikel draus. Ne, also ich würde mal wirklich sagen, 70% aller Maßnahmen entstehen wieder durch das, was wir aus den Daten wieder herauslesen und nicht wieder durch External Keyword Research. Weil da gucke ich immer auf alt, da gucke ich immer, was es schon gab, irgendwann. Ja, und da gucke ich auf, was ist neu, ne? Wo sind neue Opportunities? Und bei neuen Opportunities ist immer das Geile, das Tabula Rasa, da fangen wir alle bei null an und da gewinnt der Schnellste.
Ah, sehr gut. Cool, danke für deine Tipps, Benjamin. Bevor du Frage, also erstmal finde ich das cool, dass du erzählst, wie du arbeitest, weil aus der Praxis wissen wir, dass nicht sehr, sehr viele so in der Tiefe an ihrem Content arbeiten. Ja. Und wenn du als Geschäftsführer noch die Zeit findest, das zu machen, das zeigt ja auch die Wichtigkeit, die das bei euch im Unternehmen hat oder grundsätzlich damit sich auseinanderzusetzen. Ihr bietet ja aber auch die Software dafür an. Jetzt ist eine Sache, die mir noch aufgefallen ist bei über die Jahre, die auch nicht nur von dir, sondern auch von anderen Kollegen oft genannt wird oder ein Phänomen oder ein Effekt, keine Ahnung, was das ist. Du selbst sprichst ganz oft von Top-10-Tests, dass du sagst, da ist ein Keyword, das wird jetzt getestet, das kommt in die Top-10 und dann wird es getestet und da sieht man, da ist es wieder rausgeflogen oder da sieht man, wir haben den Test bestanden, jetzt gehen wir weiter nach vorne. Mhm. Kannst du mal erklären, wie du darauf kommst, dass es solche Tests gibt und dass sie stattfinden?
Lustig. Ja, gerne. Also ich kann ja das allererste Mal, als ich quasi dieses Konzept sozusagen im Kopf hatte, ich kann es jetzt, glaube ich, einfach mal offenbaren, wer mein Kunde war. Ich habe immer dieses Beispiel gebracht, habe aber nie gezeigt, wer das wirklich war. Ich hatte 2009, genau, auf der SMX Stockholm 2009, war ich auf einem Panel quasi eingeladen. Das war Ranking Factors in 2010. Ja, geil. Und Und ich hatte da einen Case, den ich kurz davor quasi gesehen hatte, und der war wirklich sehr eigentümlich, weil ich habe ich hatte eine eigene Jobbörse gebaut auf Stellenanzeigen.net. Ich hatte so einen Meta-Aggregator gebaut auf Stellenanzeigen.net und ich habe noch die Stellenanzeigen.org. Ne? Der ist mit 2 Links, ist die relativ schnell in die Top 10 quasi da reingewandert für das Keyword Stellenanzeigen. Ich hatte aber noch einen Kunden, ich habe sehr viele Kunden im Bereich der Jobbörsen gehabt, und der Kunde war Jobware. Und Jobware ist ja wirklich so einer der Experten für Fach- und Führungskräfte, ne, Jobs über 100.000 Euro. Ne? Und bei dem war das halt auch so, dass die unbedingt auch für Stellenanzeigen in der Top 10 ranken wollten. Und das Interessante war hier, dass ich mit meiner Stellenanzeigen.net 2 Links gesetzt, ne, ganz kurz quasi so eine, also sieht man bei Sistrix, ich habe auch immer so Sistrix Screenshots da rausgenommen, damals gab es diese Daten ja noch nicht in der GSC, konnte man sehen, 10, 11, 10, 11, 10, 11. Und zack, und dann bin ich quasi nach oben in der Top 10 quasi, also bin so 7, 8, 6, was weiß ich immer. Und bei Jobware war übers Jahr 10, 11, 10, 11, 9, 12, 10, 11, 9, 8, 12, 9, 11, 10, 11. Also immer sozusagen tanzt der so um den Fold, also zwischen Seite 1 und Seite 2. Und dann habe ich mir gedacht, warum ist das so? Ja, ich meine, Stellenanzeigen net, komplett neu, 2 mickelte Links, also das ist jetzt auch nichts Besonderes. Auf der anderen Seite Jobware, eine Domain von 1996, PageRank 8 hatte die damals, ne, mit Hunderttausenden von Links, etabliert, macht Fernsehwerbung, hat einen richtigen Brand, ist eine richtige Firma. Ich meine, es war nur ein SEO-Projekt. Ja. Warum schaffe ich es bei denen, also bei mir, ja, sozusagen mit meiner eigenen Domain so, und auch meinem Kunden gegenüber muss ich das ja erklären, weil er auch gesehen, guck mal, hey, du bist mit Stellenanzeigen nett rein, für uns machst du es nicht und bei dir machst du es. Und ich so, nein, habe ich gar nicht. Ich wundere mich ja selber, warum wir es bei euch nicht schaffen, bei Stellenanzeigen reinzukommen. Und dann, ich meine, ich hatte ja beide Analytics-Accounts, ne? Und das Interessante war wirklich, oder wie ich es mir dann halt hergeleitet habe, denn es gibt halt eine Abstufung bei diesen Jobbegriffen, ne? Stellenangebote, Stellenanzeigen, Job, Arbeit, ne? Also je nachdem sozusagen, was ich, also ein Ingenieur sucht ein Stellenangebote, ein Kraftfahrer sucht Arbeit, ne? So, und bei Stellenanzeigen ist es halt so, das ist nicht das Top-Tier-Segment, ne? Und das Snippet von Jobware war irgendwie so, die besten Jobs für Fach- und Führungskräfte, die besten Jobs über 100.000 Euro. Und mein Stellenanzeigen-Netz-Snippet war, einfach sicher über 50.000 Jobs jetzt bewerben. Irgendwie sowas. Also so ganz für alle bei mir und bei denen vorselektiert für Fach- und Führungskräfte über 100.000 Euro. Und das war eben meine Theorie, dass, glaube ich, sehr viele Leute, die Stellenanzeigen suchen, eben gerade nicht auf Jobware klicken, weil sie sich da eben nicht, weil ich brauche keine Fach- und Führungskraft, ich bin keine Fach- und Führungskraft, ich glaube nicht, dass mir jemand für den Job, den ich suche, über 100.000 Euro zahlen würde. Also klicke ich da gar nicht mehr drauf. Bei Stellenanzeigen, easy, net, 50.000 Jobs, gut, klicke ich einfach drauf. Und das war sozusagen der erste Punkt, wo ich gedacht habe, wahrscheinlich testet hier Google, ne, was hier wirklich ein Top-10-Resultat ist. Und so ist es auch heutzutage noch. Genau, ich habe noch ein zweites Beispiel noch mit meiner Kreditkartenantrag. Da hatte ich das auch dann. Da wurde ich einfach mal für Kredit quasi gerankt. Aber ich glaube, das Beispiel ist viel zu lang. Sonst tue ich jetzt echt euren Podcast hijacken. Es dauert alles zu lang. aber ich hatte mehrere solche Beispiele, wo ich noch nicht die Daten hatte.
Du machst es an so ein paar Beispielen fest, die dir über den Weg gelaufen sind. Und sagst, dass, daraus erkenne ich jetzt ein Muster.
Damals. Ja. Und dann kam ja in der GSC dann endlich diese Daten, also wo Google wirklich gezeigt hat, also damals ja noch ganz granular, auf Platz 1 2400 Mal ausgespielt, 70 Klicks, auf Platz 2 2400 Mal ausgespielt, 300 Klicks, auf Platz 3 800 Mal, da haben sie richtig ganz granular noch gezeigt, wie häufig sie auf welcher Position ausgespielt wurde, was die Klickrate war, und dann war es ja klar, ne? Also was da passiert.
Ist das so klar, aber die Search-Konsole-Daten sind meiner Meinung nach nicht so genau, um daraus solche Positionsdaten ausspielen zu können. Also die waren eigentlich noch nie so genau, dass man daraus sowas ableiten kann.
Zeigen. Genau. Oder? Ganz am Anfang war das so. Und es war ja auch cool, dass es ganz am Anfang auch so war. Also dass Google da auch wirklich so granular diese Daten auch zur Verfügung gestellt hat. Heute kriegst du mehr Daten. Du kriegst ja mittlerweile, wenn du dich anmeldest, 16 Monate rückwirkend. Holy shit, wie geil ist das denn? Ja, hätte ich mir früher alle 5 Finger danach abgeleckt. Ne? Jetzt kriegst du mehr Daten, aber halt nicht mehr so tief. Ne? Aber wenn du solche Daten willst, geh in die Bing Webmaster Console, da hast du das nämlich noch. Also in der Bing Search Console hast du es noch ganz granular, genauso wie Google früher, steht da noch ganz genau dran, auf welcher Position, wie oft ausgeliefert und was weiß ich auch immer. Ja. Und also für mich war das geil, als das damals rauskam. Also, by the way, da kam natürlich erst noch Caffeine. Caffeine war ja die Grundlage, dass das überhaupt möglich ist. Ne? Dieses infrastrukturelle Update, dass sie überhaupt mitmessen können, wie Leute mit den Serbs interagieren. Das war ja vorab noch gar nicht so möglich. Ne? Also das war der Schritt, Entschuldigung, dass ich den noch jetzt erwähnen muss. Aber das ist genau der Punkt. Also natürlich war ich total begeistert, als Google das dann gelauncht hat, weil ich habe natürlich eine Menge Shit von den ganzen SEO, von den ganzen Linkbildern da abbekommen. Was, ist doch alles nur mit Links, nur damit komme ich in die Top Ten. Ja, mit Links kommst du vielleicht in die Top Ten, aber dann entscheidet der User. Ja, und wie gesagt, im Top Ten Test, ich sehe das also jeden Tag mehrfach und ich hätte tausende Beispiele. Aber es macht ja auch genau Sinn. Google sagt, hey, ich glaube, du bist relevant. Ich glaube, du könntest wirklich ein gutes Top-10-Resultat sein. Probieren wir es mal aus. Und Google will ja testen, ne, wie lange bleiben die Leute auf der Seite? Bouncen die zurück? Besuchen sie mehrere? Also surfen sie weiter durch diese Seite, was ich bei einer schlechten Seite auch nicht machen würde. Ne? Also dieser typische Long-Click. Google oberstes Ziel. Aber ich kann den Long-Click ja erst messen. Oder beziehungsweise ist es ja in Wirklichkeit das Verhältnis. Also wie ist das Verhältnis? Wie viel Long-Clicks generiert dein Resultat so im Verhältnis zu Medium-Clicks, zu Short-Clicks? Ne? Also und
wenn ich mal kurz einhaken darf, Markus, das ist ja, aber bestätigt von Google ist das nicht, dass es diese Tests gibt, oder?
Doch. Also jetzt nicht irgendwie, dass John Moodis in einem Tweet sagt, aber es gibt mehrere Gerichtsverfahren, wo die das auch genauso offenbart haben. Also
okay. Medium-Clicks in Ranking. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es das gibt, was würdest du denn jemandem empfehlen? Das ist jetzt so meine Frage, die sich aus diesem Ganzen daraus ergibt. Was würdest du denn jemandem empfehlen, wenn ich den Test nicht bestehe? Also woran sollte man arbeiten, wenn man merkt, ich werde getestet für ein Keyword in den Top 10 und falle immer wieder raus?
Ja, es gibt ja diesen Zeitraum und ich würde auf jeden Fall Snippet, also ich guck dir die SERPs an, wer rankt da? Also sozusagen, was sind gute Snippets, was sind schlechte Snippets, was rankt da, sollte man generell mal machen. Ne? Aber generell, was ist der Intent? Gibt es einen Intent, gibt es mehrere Intents? Ne? Und dann, wer hat wirklich hier ein sehr gutes Snippet, wer hat ein schlechtes Snippet und warum? Vielleicht kann ich mir erklären, warum jetzt jemand vielleicht nicht eben auf mein Snippet klicken würde, ne? Und ich habe da ein Beispiel auch aus dem SEO-Bereich, ich will jetzt gar nicht die Seite sehen, aber die wurde auch für SEO getestet. Also lustigerweise eine SEO-Agentur wurde für SEO in der Top 10 getestet, ist wieder rausgefallen, weil sie auch nur 0,1 Klickrate hatte. Und da war es so, da war das, ich habe mir über archive.org, habe ich mir den Titel rückwirkend gezogen und es war dann die irgendwie SEO in 2020 oder was weiß ich auch immer. Und wenn du nach SEO suchst, ja, ist es halt, was ist SEO, was ist SEO, was ist SEO? Also man sieht, dass wenn jemand SEO sucht, dann sucht er, was ist das? Also der ist sehr wahrscheinlich sozusagen eben nicht in dem Bereich drin und er braucht ganz basic Informationen. Und mit so etwas wie SEO in 2020, ne, das suggeriert dann sowas wie so, das ist so ein Update, was heute wichtig ist, aber ich will ja die Grundlagen wissen. Ne? Also sozusagen, ich denke da nicht, dass da die Grundlagen dahinter sind. Und das haben die umgebaut. Ne? Und da hat Google auch sozusagen den neuen Test angestoßen und sie sind in der Top 10 entsprechend halt drin geblieben. Ne? Einfach durch, weil klar, ich meine, da ist eine Menge Erfahrung auch drin, so die SERPs zu lesen. Ne? Also wenn du etwas suchst, um wirklich zu lesen, was ist da wahrscheinlich halt der Intent? Ne? Ich habe noch ein anderes Beispiel, genau, mit Salesforce, mit Cloud Computing. Ne? Wenn du Cloud Computing suchst, fast alle 10 Ergebnisse, was ist Cloud Computing, was ist Cloud Computing, was ist Cloud Computing, was ist Cloud Computing, was ist Cloud Computing. Ne? Da gibt es Videos zum Thema, was ist Cloud Computing. Ne? Der Intent ist, what the fuck ist Cloud Computing? Ne? Und damals wollte Salesforce ihre Seite für die Commerce Cloud, also mit dem, was sie da halt anbieten, wollte sie da in die Top 10 pushen. Ne? Und da kannst du auch genau sehen, dass diese Seite wird sich nie in der Top 10 halten, weil die Leute, die Cloud Computing suchen, suchen in Wirklichkeit, what the fuck is it? Ne? Was ist das? Ich habe das gehört, was ist das? Ne? Und da will niemand irgendwie die Preisliste sehen. Was hat Salesforce gemacht? Sie haben eine Seite zu dem Thema gebaut. Was ist Cloud Computing? Vorteile, Nachteile, die Patente dahinter, Tritra Trollala, ein richtiger super Artikel quasi um Cloud Computing super erklärt in allen Facetten, ne, und am Ende probieren sie auch mal die Commerce Cloud. Ne, also was wir vorher hatten, genau andersrum, früher viele Leute reinkippen, ne, weil ich Salesforce bin, kann ich das, ne, aber jetzt sozusagen, selbst Salesforce muss jetzt hergehen, ich muss dem User genau geben, was er sucht, ne, und hoffentlich am Ende kriege ich da auch noch eine Conversion daraus. Aber das war, wie gesagt, finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Punkt, weil man wirklich gesehen hat in den SERPs, dass der Intent ist, was ist es? Ne, und sie wollten was anderes verkaufen.
Und damit hat es dann auch geklappt.
Genau. Okay. Und das ist, also in den meisten Fällen ist das so. Also in meiner meisten Fällen ist das wirklich erklärbar oder mal herleitbar, was jetzt hier wahrscheinlich das Problem ist. Ja.
Und okay. Wie ich das verstehe, ist einfach
keine gut designten Snippets, automatische Snippets von WordPress generiert oder so.
Ja, ich mein, das sieht man, finde ich, ja auch immer noch jeden Tag, dass es einfach überhaupt kein Snippet gibt. So, genau. Ne? Aber du denkst, also so wie ich dich verstehe, ist, wenn du in einem Top 10 Test drin bist, generell SERPs lesen, Suchintention darüber nachdenken und eben auch fragen, habe ich auch den richtigen Content dahinter? Und wenn die Leute nach zum Beispiel, was ist das, fragen und ich habe eine ganz kurze Landingpage, wird es halt schwierig, sozusagen, ne? Selbst wenn ich eine Brand bin. So.
Absolut.
Ja, sehr spannend. Vielleicht machen wir zum Abschluss, weil wir sind schon etwas fortgeschritten. Nochmal nochmal auf unseren Eingangsgespräch sozusagen bezogen, dein Wiki, euer Wiki. So, ja. Du sagst, wir haben da mega viel reingesteckt, da kommt eine vierstellige Anzahl an Leads pro Tag bei rum, also alle Leads hinweg, so wie ich sie verstanden habe. Nochmal zusammengefasst, was ist denn der geilste Erfolg, den du feierst mit diesem Wiki? Wo sagst du, boah, Hammer, darüber freue ich mich jetzt einfach total.
Also ich freue mich generell, dass wir das aufbauen konnten und es dadurch auch wirklich geschafft haben, 5 Jahre Bootstrap zu sein. Also weil, wie gesagt, gerade für wenn du ein ganz neues Unternehmen aufbaust, du fängst ganz von vorne an, ne, es ist das Allerschwierigste, ne, wirklich Traction aufzubauen, ne, und wirklich mein Brand vor die Nase anderer Leute zu bekommen. Wie gesagt, ohne eben super viel Geld auszugeben. Ja, und das hat uns wirklich, das Wiki hat uns erlaubt, am Ende 5 Jahre Bootstrap zu arbeiten und bringt uns heute auch wirklich, also an Geld werden vorne quasi Tausende von Euro jeden Tag quasi so Milchmädchenrechnungen umgerechnet, ja, und ich glaube, das ist immer noch ein toller Erfolg, aber ich bin nicht so jemand, der irgendwie kurzfristige SEO-Erfolge feiert, weil ich weiß auch genau, es geht hoch, dann geht es wieder runter und hoch und runter und hoch und runter, sozusagen gefeiert wird am Ende, genau.
Ja, sehr schön, da können wir, das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Markus, danke dir für das Gespräch.
Du, lieben Dank. Also sorry, ich habe ein bisschen zugelabert. Ich bin über eine halbe Stunde da hinweg, aber hat mich auch super gefreut. Also wirklich, vielen Dank dafür die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Danke dir, Markus. Ciao.
Ciao.